Das gewünschteste Wunschkind. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast. Heute mal nur mit mir, Danielle Graf, weil Katja leider verhindert ist. Und damit ich nicht ganz so alleine bin, habe ich mir heute die wunderbare Katrin Hohmann eingeladen. Herzlich willkommen, Katrin.
Hallo, ich freue mich.
Ja, ich freue mich auch. Katrin, du hast Erziehung und Bildung im Kindesalter und soziale Arbeit studiert und hast viele Jahre als Kindheitspädagogin und Kita-Leiterin gearbeitet. Und ich kenne dich schon viele, viele Jahre durch deinen Blog Kindheit erleben. Ja, damals lebten Blogs noch, heute sind sie in der schnelllebigen Medienwelt ja eher weniger relevant geworden. Aber du hast auch ganz wunderbare bindungsorientierte Bücher für Eltern geschrieben, zum Beispiel Gemeinsam durch die Wut und Augenhöhe statt Strafen, aber auch für Kita-Fachkräfte, beispielsweise Kinder achtsam und bedürfnisorientiert in Krippe, Kita und Kindertagespflege begleiten. Und vor ein paar Wochen ist dein neues Buch Ich sehe, was du brauchst erschienen und ich habe mich sehr gefreut, als du mich vor dem Erscheinen gefragt hast, ob ich dazu gerne ein Vorwort schreiben möchte. Und das habe ich super gern getan, denn als ich dein Buch gelesen habe, fand ich es echt toll. Und ich wollte natürlich auch unbedingt eine gemeinsame Podcast-Folge mit dir machen, weil ich das Thema so super spannend finde. Bei deiner Arbeit sind dir nämlich immer wieder Eltern und Fachkräfte begegnet, die sich überfordert fühlen, weil sie an ihre Grenzen stoßen. Ja, und ständig das Gefühl haben, ohnmächtig oder erschöpft zu sein. Woran liegt denn das nach deiner Auffassung?
Oh ja, das ist eine große Frage und ich meine, dass das ganz, ganz viele vielfältige Ursachen hat. Zum einen, ich meine, wir erleben es alle um uns herum, ne? Es gibt eine große Anforderung an Flexibilität, Mobilität, Verfügbarkeit und das nimmt alles noch zu. Also es wird schneller, immer, immer schneller und dabei fehlt uns, auch das ist nichts Neues, ne? Dieses sogenannte Dorf, also dass wir auch Anforderungen, unsere vielen, vielen Dinge auf mehreren Schultern verteilen können. Und was wir auch kennen, wir machen unser Handy auf und da sind unfassbar viele Nachrichten in der Regel. Viele, viele Chatgruppen. Wir sind irgendwie gefühlt immer auf Standby. Und wir sind in so einer, wie ich meine, schneller, besser, weiter Kultur. Und auch in unserer Berufswelt, ne, sollten wir ganz flexibel sein. Und ich sage immer gerne so, vollzieht sich fast so ein Totalangriff auf uns Menschen, Eltern. Und dazu eben diese Reize, das macht uns manchmal schlichtweg irgendwie so ein Gefühl von Schwindel. Also schon allein, wenn ich das erzähle, merke ich, oh Gott, mir wird ein bisschen komisch dabei, ne? Ja, und dann, denke ich, kommt noch hinzu, dass wir Familien, ja jetzt irgendwie in der Begleitung der Kinder, haben wir heute alle Freiheiten der Welt, wie wir, also alle Freiheiten, sind auch eingeschränkt, aber wir sind irgendwie viel, viel freier, wie wir begleiten wollen, wie wir erziehen wollen, in Anführungsstrichen. Und das ist einerseits total hilfreich, total großartig und andererseits fehlt es uns aber, denke ich, auch an diesen Vorbildern, an dieser Orientierung, an diesem Halt, nachdem wir uns richten können. Also wir wollen bewusst zum Teil nicht in die Fußtapfen unserer Eltern, unserer vorherigen Generation treten oder laufen. Wir wollen neue Wege gehen. Aber manchmal wissen wir gar nicht, was ist denn dieses Neue und wie geht das denn? Und gerade in Stress und Überforderung, wenn wir jetzt wieder auf den Anfang der Frage zurückkommen, ne, oh Gott, wir sind manchmal schon schwindelig von all dem, was um uns herum passiert. Wir wissen ja, im Stress fällt es uns noch schwerer, die Ruhe zu bewahren und wirklich bedacht zu reagieren. Das heißt, gerade in solchen Momenten der Überforderung passiert eins: wir wiederholen eher Muster, Verhaltensweisen aus vielleicht unserer eigenen Biografie. Und dann steigt so eine Unzufriedenheit. Okay, das wollte ich doch jetzt auch gar nicht. Ich will es doch anders. Und ich sehe doch im Social Media vielleicht bei dem und dem klappt es doch auch. Da ist es doch alles so harmonisch. Also ja, das ist, glaube ich, echt, da ist ganz, ganz, ganz viel bei. Und vielleicht eins noch, im Buch durfte ich ja auch viele Eltern befragen. Also ich habe so einen Online-Fragebogen versendet und 400 Elternteile haben geantwortet. Und mir haben wirklich viele gesagt, und es waren 55%, dass sie besonders die Vereinbarkeit von Beruf und Familie als unfassbar herausfordernd finden. Fast 50% Fremdbestimmung. Und dazu kommen dann eben auch noch Konflikte unter den Kindern, Konflikte vielleicht auch mit den eigenen Eltern, unterschiedliche Erziehungsvorstellungen und auch die Last der eigenen Geschichte.
Du hast es in deinem Buch ganz wunderbar auf den Punkt gebracht. Im Grunde geht es bei der bedürfnis- und beziehungsorientierten Begleitung ja um drei ganz wichtige Grundpfeiler, nämlich die Gefühle, natürlich Bedürfnisse, aber auch Grenzen. Und darüber würde ich gern ganz ausführlich mit dir sprechen. Lass uns mal mit den Gefühlen anfangen. Also für viele Eltern ist ja der Umgang mit den Gefühlen eine wirklich große Herausforderung. Und das liegt ganz häufig daran, dass wir das als Kinder einfach gar nicht gelernt haben. Und es gelingt uns zwar ganz, ganz häufig, unseren Kindern zuzugestehen, dass jedes Gefühl gut und wichtig ist, aber für unsere eigenen Gefühle gelingt uns das ganz häufig nur sehr, sehr schwer. Was können wir denn tun, um das zu ändern?
Also erstmal muss ich sagen, wer das jetzt hört und wem es ähnlich geht, ich glaube, da dürfen wir einmal liebevoll lächeln und merken, ach ja, einfach auch das erstmal so zu spüren und zu sagen, ja, wir lernen und ach ja, mir passiert das. Und mir passiert das tatsächlich. Also ich muss da ganz, ganz doll schmunzeln, weil ich persönlich den Gefühlen der Kinder meistens wirklich mit einer Geduld und ja, Achtsamkeit viel Raum einräumen kann. Nicht immer. Mich bringt auch einiges auf die Palme, aber so grundsätzlich nehme ich mir diese Ruhe und Zeit und merke dann gar nicht, dass ich meinen eigenen kaum Raum schenke, dass ich die total klein halte. Und genau deswegen betone ich es nochmal, was du gerade gesagt hast, weil das zu erkennen, ist, glaube ich, erstmal ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Ja, und was können wir tun? Was können wir tun, um daran was zu verändern? Weil wenn wir uns jetzt dieses Riesenziel vor Augen halten, ja, ich möchte jetzt auf meine Gefühle mehr achten und ach, und jetzt ab morgen soll das am besten gelingen, machen wir uns ja wieder zusätzlichen Stress. Also da kommen wir ja wieder in so eine Druckspirale. Ja. Und von daher denke ich, ist es so wichtig, sich daran jeden Tag zu erinnern. Vielleicht sich auch einen kleinen Zettel an den Spiegel zu kleben oder. Also es klingt manchmal so ein bisschen abgedroschen, aber diese Erinnerung mit einem kleinen Anker immer wieder zu merken, ich möchte immer mal schauen, wie fühle ich mich denn? Wie geht es mir denn? Ich sage auch immer gerne, ne, es gibt keine guten und schlechten Gefühle. Das sage ich bewusst ganz, ganz häufig, weil ich auch selber weiß, dass ich einige Gefühle lieber fühle als andere. Und wenn ich sie aber bewerte als gut und schlecht, passiert eins, ich spreche sie ab und halte sie vielleicht noch kleiner und verkenne den großen Wert, die große Bedeutung dieser Gefühle, weil sie machen mich ja auf was aufmerksam. Also fühle ich was ich nicht so gerne fühle normalerweise, ich sag mal alias negative Gefühle, ja. Dann zeigt das ja, ah, okay. Hier jetzt nochmal kurz anhalten, mal kurz hinfühlen, mal kurz schauen, was will dieses Gefühl mir denn sagen, wo merke ich es denn? Und es muss gar nicht so groß sein, es muss nicht immer die lange Meditation sein, sondern es können auch diese Mini-Momente im Alltag sein, dass ich mal kurz bei mir einkehre, weil ich mir damit natürlich auch wieder ganz wichtige seelische Bedürfnisse selbst, ich sag mal, fast erfülle. Wir sagen in der Bedürfnisorientierung gerne, gesehen ist halb erfüllt, weil in mir dann schon meistens so eine Ruhe auftritt und ich merke, ah, okay, jetzt sieht mich jemand und das bin ich selber. Und ich schenke mir kurz Verständnis, Wertschätzung. Okay, super. Ne? Und wenn unser Alltag auch so schnell ist, dann vielleicht auch manchmal zu schauen, jetzt eile ich, jetzt renne ich nach der Bahn, jetzt nehme ich meine Außenwelt gar nicht wahr. Und wenn ich dann aber mal einen Tag habe, wo ich vielleicht ein bisschen langsamer laufen kann, das dann auch zu tun und vielleicht zu merken, ah, heute fliegen ja die Schwalben total tief und die Sonne scheint. Dann bleibe ich jetzt mal kurz stehen. Keine 5 Minuten, sondern vielleicht einfach mal 4, 5 Sekunden und dann gehe ich weiter.
Also kleine Schritte. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil mir persönlich ging das immer so, dass ich gedacht habe, boah, das ist ein Riesenprojekt, das alles aufzuarbeiten mit meinen eigenen Gefühlen, der Zugang zu finden. Aber tatsächlich sind es die kleinen Dinge, die im Alltag dann was verändern und die auch umsetzbar sind. Also wir Eltern haben natürlich immer wenig Zeit, aber an der Stelle sollten wir uns die wirklich nehmen. Und der Umgang mit Gefühlen ist das eine, aber ich glaube, für uns Eltern ist auch die eigene Erziehung unserer eigenen Eltern häufig ein ganz, ganz großes Päckchen, das wir zu tragen haben. Also wir haben in einer unserer letzten Folgen mit Stefanie Volz ganz, ganz ausführlich darüber gesprochen, wie unsere Prägungen in der Kindheit unsere Elternschaft beeinflussen. Dich würde ich jetzt gerne mal fragen, wie wir es denn schaffen zu erkennen, welche Verhaltensmuster durch unsere Prägungen überhaupt entstanden sind, ja, und wie wir denen begegnen können.
Ja, und ich glaube, wenn wir darauf so eine einfache Antwort hätten, das wäre super, ne? Wenn wir wüssten echt so, ne? Ach, ja, das hat es beeinflusst, weil es ist ja so auch so multikausal, was da alles zusammenspielt. Ja. Ich denke, dass wir erstmal spüren, dass da was nicht passt, also dass da irgendwie so Sand im Getriebe ist. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, also zu merken, mir begegnet eine Verhaltensweise von einem Kind, die bringt mich jetzt einfach mal so aus der Fassung. Da erstmal zu merken, okay, eigentlich mit meinem normalen Menschenverstand ist es doch jetzt gar nicht so, ne, so groß. Mhm. Und ich merke aber, in mir löst es etwas Intensives aus, da erstmal innezuhalten und zu sagen, okay, da ist also was. Okay, da ist was. Und das müssen wir vielleicht noch gar nicht verändern wollen, sondern das erstmal zu sehen. Ich denke, gerade wenn wir über die Überforderung und diese Erschöpfung nachdenken und sprechen, dann fällt uns auch schnell auf, dass viele, viele Menschen wirklich durch die Bewertung oder sich durch die Bewertung anderer definieren. Also, dass sie auch leicht ihr Selbstbild von der Bestätigung und Zustimmung anderer Menschen abhängig machen. Und weil das vielleicht schon immer so war, spüren sie auch gar nicht, oh ja, da ist was, sondern das machen sie einfach so immer, immer weiter, ohne da irgendwie so eine Irritation wahrzunehmen. Also ich mache den Haushalt, ich mache meinen Alltag grandios und also komme gar nicht bei mir selbst an und frage mich, will ich das? Ist das meins? Passt das zu mir? Fühlt sich das gut an? Also auch das da hinzufühlen, da einmal, ich sag mal, einen Moment auf die Stopptaste zu drücken, um zu gucken, ist das mein Weg? Ist das das, was ich will? Oder ist das eine innere Stimme, die zu mir spricht? So ein innerer Antreiber, der immer wieder sagt, weiter, schneller, besser, weil vielleicht in unserer Kindheit das so gewesen ist. Ne? Also, da so ein Stück weit sich wie so, ja, wie so diese eigenen Sätze oder diese eigenen Leitwörter, die wir immer hören oder auch Gefühle, die uns antreiben, wahrzunehmen und innezuhalten, um uns zu fragen, was will ich wirklich? Und ich glaube, wenn wir uns davon befreien wollen, dann kommen wir nicht drum herum, da ja nachzuspüren und uns unserer Muster wirklich bewusst zu werden. Ich glaube, das ist ein unfassbar langer Weg, je nachdem, wie die Biografie war, den wir oft auch gar nicht alleine schaffen. Ne? Also da das, ja, das anzugehen und gleichzeitig aber zu gucken, welche Werte habe ich erfahren in meiner Kindheit und welche Werte möchte ich wirklich weitergeben? Passt das denn überhaupt dazu oder ist das eher was, ne, wenn wir wieder auf die Prägung und Muster kommen, was ich sag mal, nachspiele?
Jetzt kommt Werbung.
Katja, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich finde die Auswahl an Hautcremes in Drogerien echt überfordernd. Kennst du das? Du stehst vor dem Regal und liest erstmal minutenlang alle Infos auf jeder Tube durch, damit nicht die falschen Inhaltsstoffe drin sind. Und die Hälfte der chemischen Zutaten kennst du ja auch sowieso nicht.
Ja, super nervig. Und am Ende nimmst du dann eh wieder ein und dieselbe Creme, die du schon seit 10 Jahren benutzt, nur weil sie irgendwie gegen dein trockenes Hautgefühl hilft. Aber du hast doch jetzt bestimmt einen Tipp für mich, was ich stattdessen nehmen kann.
Ja, den habe ich tatsächlich. Ich empfehle immer gern die Physiogel Calming Relief AI Creme, denn die ist optimal für die Basisfeuchtigkeitspflege geeignet, vor allem bei irritierter, gereizter und juckender Haut. Die kannst du sogar benutzen, wenn deine Haut Neurodermitis anfällig ist.
Oh, okay, spannend. Und was ist bei Physiogel anders als bei normalen Hautcremes, die man jetzt in der Drogerie bekommt oder auch online?
Also erstmal steht Physiogel für hochwertige Pflegeprodukte, die die Haut Barriere stärken und dabei auf potenziell reizende Inhaltsstoffe verzichten. Du hast also zum Beispiel keine Duftstoffe, Silikone oder Paraffine drin. Und das Besondere an deren Biomimetic-Technologie, die ahmt die natürliche Struktur der Haut nach und sorgt so für eine starke Hautbarriere.
Okay, klingt super. Aber für Babys ist es nicht geeignet, oder?
Doch, doch, auf jeden Fall, denn die sensible Haut von Babys und Kindern kann ja für Eltern eine echte Herausforderung sein. Aber Physiogel kommt ganz ohne potenziell reizende Inhaltsstoffe aus, ist kortisonfrei und tut deshalb auch der Babyhaut gut. Du kannst sie sogar bei Windeldermatitis benutzen.
Ah, sehr gut. Gerade bei sowas will man ja auch ein Produkt, dem man wirklich vertraut.
Ja, total. Bei Physiogel kannst du dir sicher sein, da ist dermatologische Qualität dahinter. Die machen das seit über 30 Jahren klinisch fundiert.
Ja, besser geht's ja gar nicht. Und wie können unsere HörerInnen die Creme testen?
Das geht ganz einfach. Überzeugt euch selbst von der Physiogel Calming Relief AI Creme und fordert jetzt eine Gratisprobe an. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes.
Ja, und ich glaube, was auch ein grundsätzliches Problem ist, viele von uns haben den Umgang mit Gefühlen nicht erlernt. Das heißt, wenn wir uns überfordert fühlen, dann geraten wir ganz schnell in Stress und in einen emotionalen Strudel. Hast du dann praktische Tipps, was wir als Eltern tun können, um unsere eigenen Gefühle zu regulieren? Also bei unseren Kindern können wir das ja mittlerweile relativ gut, aber wie schaffe ich es, mich selbst zu beruhigen?
Ja, das ist tatsächlich auch total spannend, gerade weil wir ja in der bindungs- und bedürfnisorientierten Elternschaft uns sehr, ich sag mal, viele Jahre auch und sehr intensiv auf unsere Kinder gestürzt haben, würde ich fast sagen, ja, ne, weil wir da was verändern wollen, ja, und dabei vielleicht uns vergessen haben. Und auch wenn sie vielleicht jeder Hörer, jede Hörerin schon kennt, ne, diese Flugzeugmetapher kann ja da auch immer wieder helfen, sich so ein Bild vor Augen zu führen. Warum ist es denn aber so wichtig, mir zuerst zu helfen? Also ihr kennt das ja, ne? Aus dem Flugzeug wird immer die klare Anweisung gegeben und dann befolgen wir die wahrscheinlich auch ganz brav, weil jemand anderes, eine andere Autorität sagt, ne, erst euch um euch kümmern und dann um die Kinder. Und das wirklich im Alltag mitzunehmen. Und das bedeutet ja nicht zwangsläufig, dass wir dann erstmal 20 Minuten Pause machen, sondern manchmal ist es ja wirklich schon dieser Mini-Moment, um mal kurz zu gucken, wie geht's mir, was fühle ich. Und ich denke, ein weiterer Punkt ist, damit wir wirklich möglichst früh erkennen, dass Überforderung anklopft, die eigenen Stressfaktoren und Stressquellen zu entdecken. Weil wir sagen sehr häufig im Alltag, oh, ist mir ganz schön stressig. Also ich kenne das auch total gut. Ich sage, ja, ist gerade stressig, ist gerade ganz schön viel. Und da mal zu gucken, was meint denn das ist ganz schön viel? Was meint denn eigentlich stressig? Um das so ein bisschen aufzudrieseln und wirklich zu gucken, was fordert mich denn persönlich besonders heraus? Also mal zu beobachten, was stresst mich? Und ich greife da total gerne auf die, auf das Buch und auch die Erkenntnis von dem Psychologen Stuart Schenker zurück, der unseren Stress sich ja nochmal genauer angeguckt hat, eher auf die Kinder gemünzt. Ich finde, wir können es auf uns Erwachsene 1:1 übertragen, um zu gucken, ne, welche Domäne sind denn angesprochen? Also ist es eher biologisch, Ernährung, Schlaf, Lärm oder ist es emotional, was mich besonders herausfordert? Kognitiv, ne, die Informationsverarbeitung, Aufmerksamkeit. Und wenn man das schon hört, kann man sich vorstellen, wenn da mehrere zusammenkommen und wir über mehrere öfter hinweggehen und dann nicht reinfühlen oder da versuchen, was Kleines zu verändern, dann läuft das Fass einfach auch schneller über. So. Und um da zu gucken, ne, wie können wir uns regulieren, also wirklich erstmal kurz innehalten und dann Reize erkennen, was ist hier gerade um mich herum. Und ich finde immer, wenn ich das ausspreche, hört sich das schon, weil das länger gesprochen ist, als wir so oft dann leben, hört sich das mal an, oh Gott, nee, das kann ich doch jetzt nicht auch noch machen. Und so meine ich es gar nicht, sondern das kann wirklich schon in diesem Alltag integriert mal so, ah, ist ganz schön laut. Ah ja, mich stört Lärm ein bisschen mehr. Okay, alles klar, was kann ich denn jetzt ändern? Ah, setze ich mir Kopfhörer auf? Ja, hilft vielleicht, ne? Oh, ich muss auf Toilette. Also bei mir sind so diese kleinen Sachen. Ah, ich gehe noch nicht, ich warte noch, ich mache das noch zu Ende. Aber mit dem Wissen, dass das, was mich vielleicht gerade gar nicht so doll stresst, dass das potenziert dann aber dazu führen kann, dass es einfach irgendwann zu viel ist, da schon mal drauf zu achten, zu merken, okay, ich muss auf Toilette, Mist, na dann gehe ich jetzt einfach. Ne? Also das, wisst ihr, wie banal das ist? Und gleichzeitig treffe ich auch in den Fortbildungen so viele Menschen, die nicken und sagen, ja, stimmt.
Ja, genau.
Genau, also Reize erkennen, eigenen Stress spüren. Also auch da, Stress bedeutet Grenze. Stress bedeutet, hier ist eine Grenze. Und wie oft sind wir über Grenzen hinweggegangen? Stopp, okay, ich spüre eine Grenze. Ich nehme sie mal wahr. Und wenn ich noch einen Schritt weitergehe, dann nehme ich sie auch ernst und versuche, da was zu verändern. Also unseren Körper zu beachten, ne? Und sich dann so einen Stopp zurechtzulegen und zu gucken, so, ich bin wichtig. Ich bin verdammt nochmal wichtig. Und nur wenn es mir gut geht, kann ich mich gut um andere sorgen. Also ich komme zur Flughafen-Metapher. Ich sorge mich um mich. Und genau, es ist nicht die einsame Insel für 2 Wochen, sondern es ist vielleicht einfach, ich gehe jetzt mal auf Toilette, wenn ich muss.
Ja, es sind die Kleinigkeiten. Und damit sind wir eigentlich schon bei den Bedürfnissen, ne, einem weiteren wichtigen Grundpfeiler in unserer Art und Weise der Erziehung und Begleitung. Es wird ja ganz häufig missverstanden, dass bedürfnisorientierte Erziehung heißt, die kindlichen Bedürfnisse gehen vor und müssen immer erfüllt werden. Aber das ist ja so überhaupt nicht richtig, denn du sagst es vollkommen richtig, auch wir Eltern haben ja Bedürfnisse, die auch wichtig sind. Und ich glaube, die Fokussierung auf das Kind, die kommt ganz häufig daher, dass es uns häufig schwerfällt, die Bedürfnisse bei Kindern richtig zu erkennen. Es ist ja so, dass Kinder ganz häufig mit ungünstigen Strategien auf die unerfüllten Bedürfnisse aufmerksam machen. Und es ist sicherlich hilfreich, wenn wir die Bedürfnisse von ihnen viel besser erkennen würden. Ja, wie schaffe ich es denn? Und wie schaffe ich es dann auch, meinen Wutimpuls, also der bei mir definitiv auch immer noch vorhanden ist, obwohl ich es wirklich besser weiß, zu bändigen, wenn wieder eine ungünstige Strategie angewendet wird? Also ich kenne das immer so, sobald ich emotional gestresst bin, gehe ich in den Angriffsmodus oder laufe weg. Na, das sind ja die Überlebensstrategien unseres emotionalen Gehirns. Und das ist so ein Punkt, da würde ich total gern noch an mir arbeiten.
Ich gehe in den Angriffsmodus, ne? So diesen Gegenärger, den ich spüre, der ja eigentlich wieder sagt, hey, Grenze, Achtung, ne? Irgendwas ist hier nicht gesehen. Ja, also klar, bei den kindlichen Bedürfnissen, um die überhaupt erstmal besser zu verstehen, ist es natürlich wichtig, die zu kennen. Also da auch sich bewusst zu werden, was sind denn überhaupt Bedürfnisse? Und ich muss sagen, also wir haben ja die Akademie für bedürfnisorientierte Pädagogik gegründet. Wir geben so viele Seminare und ich komme auch manchmal in diese Situation, da ich denke, okay, welches Bedürfnis ist denn das jetzt? Was ist denn das, was ich da jetzt wahrnehme? Ja. Und beim Kind? Und was ist denn jetzt meins? So, ne? Also da kann es natürlich erstmal total helfen, sich so eine vielleicht auch eine Karte ins Kinderzimmer oder in den Kühlschrank zu kleben, wo die nochmal aufgeführt sind. Im Buch haben wir es extra versucht, auch bewusst nochmal zu zeichnen, dass es eben so eine kleine Erinnerung ist im Alltag, dass ich weiß, okay, Grundbedürfnisse. Ich beziehe mich da immer gerne auf Grawe, Young und Rosenberg. Gibt natürlich noch viel, viel mehr. Aber Bindung und Zugehörigkeit. Also es geht ganz oft, ne, um diese Bindung, um diese Sicherheit, Vertrauen, Gemeinschaft. Und gleichzeitig auch die Autonomie, ne? Das wissen wir ja, das ist ja immer im stetigen, ja fast Kreislauf, dass wir uns binden und gleichzeitig, also Kinder, wir Menschen, Erwachsene aber genauso, weil wir alle haben die gleichen Bedürfnisse und gleichzeitig aber auch ja, uns ausprobieren wollen, explorieren wollen, abgrenzen wollen, Individualität spüren wollen und dann das Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle. Und manchmal, wenn ich überfordert bin, bin ich wahrscheinlich die, die am lautesten schreit und sagt, ich wünsche mir Orientierung. Wer sagt, was kann ich jetzt tun? Auch das wahrzunehmen und zu sagen, und das ist in Ordnung, das ist okay. Und Selbstwert, auch das ist, glaube ich, so ein wichtiger Punkt, dass wir so häufig um unseren Selbstwert ringen, um Anerkennung, Wertschätzung, Verständnis, Empathie. Und ich vermute mal, dass gerade wenn wir auch ungünstige Strategien zeigen, also es kann viele Gründe haben, aber manchmal dient es ja auch der Selbstwerterhaltung, ne, um zu sagen, ich bin doch, aber sieh mich, guck hin, ich bin wichtig, ich bin gut, wie ich bin. Und du sagst ja gerade, ne, manchmal kommt man dann selbst in dieses Gefühl von Gegenärger. Ah, Mist, ja, ne? Ich erfahre was und fühle mich dann vielleicht nicht wertgeschätzt und übertrage das gleich auf mich automatisch, weil es wird natürlich angesprochen in uns. Und mir helfen da tatsächlich immer noch nach wie vor so Anker wie jedes Verhalten hat seinen Sinn. Mhm. Und das Kind kämpft nicht gegen mich, sondern für sich. Also dass wir wirklich versuchen zu verinnerlichen, dass unser Verhalten, was wir zeigen, es gilt auch für uns Erwachsene, immer ein für uns ist, also für ein Selbst. Und manchmal nutzen wir natürlich Strategien, die total dem entgegenstehen. Aber dieser Satz hilft mir, auch wenn ich wütend werde, zu sagen, warte mal kurz, stopp mal. Das Gefühl gehört mir. Das ist gerade meine Wut. Ja, da gucke ich hin. Ja, ich bin vermutlich gerade auch verärgert. Vielleicht spüre ich keine Wertschätzung. Vielleicht bräuchte ich eher Ruhe. Aber mein Gegenüber, das kämpft gerade wirklich nur für die eigenen Bedürfnisse. Und mir das bewusst zu machen, dass es kein Angriff ist, sondern eher Not, hilft mir persönlich auch nicht immer, aber immer häufiger, nicht in den Gegenangriff zu gehen und mich zu verteidigen, sondern innezuhalten, mal kurz, ne, zu warten, aber auch wissend, dass wir keine Buddha sind, sondern dass auch wir uns mitteilen dürfen und sagen dürfen, ach stopp, ich bin gerade verärgert, kannst du bitte, ne, und dann vielleicht irgendwas formulieren, was uns gerade in uns vorgeht, ja. Und ich glaube halt, unsere eigenen Bedürfnisse zu erkennen und auch zu zeigen, auszusprechen, hilft natürlich auch dem Gegenüber wieder zu verstehen und ja, das zusätzliche schwere, die schwere Last, dass die Kinder nicht dafür verantwortlich sind, unsere Bedürfnisse zu erfüllen, das macht es natürlich nicht leichter. Das heißt, wir dürfen da bei uns gucken, was bräuchte ich gerade? Ein bisschen mehr Wertschätzung wäre schön. Okay, dann kann ich innehalten und vielleicht kann ich es mir selber in dem kleinen Moment geben und nicht vom Kind erwarten.
Ja. Gibt es denn so Bedürfnisse, die uns manchmal oder häufig gar nicht so richtig bewusst sind? Und was können wir denn dann tun, um die zu erfüllen? Also viele Eltern stresst ja der Gedanke, unbedingt auch die eigenen Bedürfnisse im Blick zu halten. Ne? Also das führt dann eher weniger dazu, dass sie auf sich schauen, sondern ja, dass sie das Gefühl haben, oh, ich habe einfach gar keine Zeit dafür. Wie kommt man denn da in eine vernünftige Balance?
Ja, genau. Also wenn das noch zusätzlich Druck macht, wenn man das hört, dann ist da was, oh, das ist nicht das, was wir wollen, zu sagen, ja. Okay, jetzt fühlt hin und oh Gott, werdet euch der Bedürfnisse bewusst und lest noch 5 Bücher. Ja, und gleichzeitig da hinzuschauen und zu merken, okay, vielleicht merke ich, mir würde, ne, Sportbewegung ist bei ganz vielen, ich hätte gerne mal wieder ein bisschen mehr Me-Time, ich brauche Sportbewegung. Mich stresst aber, dass ich beispielsweise mich zum Sportkurs anmelden muss und da hingehen muss, weil ich kann das gar nicht einbauen in meinen Alltag. Da vielleicht auch wirklich viel, viel geringer zu starten und zu sagen, okay, dann laufe ich jetzt zur U-Bahn, statt das Auto zu nehmen. Keine Ahnung, ne? Also da wirklich kleine Umwege zu gehen und zu sagen, ich baue da was ein, was mir im Alltag gut tut, ohne dass es mich zusätzlich stresst. Aber ich glaube, wenn wir uns schon wirklich erstmal fragen, was brauche ich in diesem Moment und schauen, welche Antwort finden wir auf die Frage, dann, ne, ist es nicht dieses große Ganze, ich muss es mir gleich erfüllen, sondern ich halte mal inne und nehme es erstmal wahr, ohne dass ich gleich in die, ne, in die Ziele gehe, mir alles für, also meinen Alltag umkrempeln zu wollen, das geht ja schlichtweg nicht. Und in der Umfrage, ne, habe ich auch Eltern gefragt, was ihnen besonders gut tut. Und da wurde mir wieder bewusst, es sind wirklich diese kleinen Dinge, die sie dann für sich erkennen, also Zeit für sich nehmen. Ja, es kam auch öfter so die Sache Sport und Yoga, aber auch der ausreichende Schlaf. Also da auch zu gucken, ja, ich bräuchte eigentlich mehr Schlaf, merke aber abends, ist ja auch so ein Klassiker, ich brauche Schlaf, aber daller dann doch noch mit dem Handy rum. Weil
ja,
irgendwie
weil das
ist
Bedürfnis
nach Me-Time
dann vorhanden ist. Ne? Also
richtig.
Es ist schwierig.
Und dann ist das auch in Ordnung.
Ja.
Genau, sich dann aber wieder zu zügeln dabei oder auch zu sagen, oh ja, jetzt mache ich mir aber, ne, es tut mir jetzt nicht gut, dann bleibe ich sitzen und nehme es aber erstmal wahr. Ich bin gerade müde, ich bräuchte Schlaf. Okay, ich mache aber gerade was anderes. Okay, gut. Ich glaube, das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, in dieses Bewusstsein zu kommen. Und es tatsächlich waren es auch so Kleinigkeiten wie ein warmes Getränk, mich als eigenständige Person erleben zu können. Oder auch Slow Parenting. Das kam auch ganz, ganz häufig. Also auch da, ne, überhaupt spüren können wir, wenn wir nicht in diesem Stress sind. Also zu gucken, welche Termine nehme ich an? Zu welchen Dingen sage ich ja und zu welchen Dingen sage ich nein? Da kommen wir auch schon zu den Grenzen. Ne? Ja. Auch sich da wirklich wieder ernst zu nehmen und sagen, ich bin wichtig und ein Ja für mich ist vielleicht auch ein Nein für jemand anderes, aber ich darf das. Ich darf weniger machen. Ich darf mich ernst nehmen und ich darf mich jetzt mal hinsetzen und einfach einen Tee trinken. Das ist in Ordnung.
Aber das ist total schwierig für ganz, ganz viele, ne? Diese eigenen Grenzen zu wahren. Woran liegt denn das, dass es uns so schwer fällt?
Ich glaube, da kommen wir wieder an die Frage oder auf die Frage zurück, was habe ich denn für Bilder im Kopf? Welche Vorbilder habe ich denn? Wie ist es denn in meiner Kindheit gewesen? Habe ich da jemanden gehabt, der seine Grenzen gewahrt hat oder nicht? Wurde über meine Grenzen hinweggegangen oder gab es Menschen, ja, die wirklich gesagt haben, ah, das ist deine Grenze und die ist mir wichtig, ich sehe sie. Ne? Gerade sind wir erstmal so, ich sag mal, noch vielerseits am Randtasten an dieses große Wort des Adultismus, wirklich zu gucken, Kinder sind eigenständige Menschen und sie dürfen nicht, ne, ich sag mal, diskriminiert werden aufgrund ihres Alters, aufgrund ihrer Reife, sondern ihre Grenze zählt genauso. Und wenn wir in unserem Leben immer wieder erfahren haben, dass die nicht zählt, ist es natürlich dann auch für erwachsene Menschen umso schwerer zu sagen, oh, ich stehe für meine Grenzen ein und ich nehme mich wirklich wichtig und ernst. Und unsere Gefühle, da kommen wir wieder auf unsere Gefühle, die zeigen uns einfach genau das, ne? Achtung, jetzt kommt gerade ein Gefühl, das möchte ich dir sagen, hier ist gerade ein oder auch mehrere unerfüllte Bedürfnisse und die machen auf Grenzen sichtbar. Also auch unsere Wut, unser Ärger, der ist ja wichtig, auch wenn wir auf, ne, mit Ärger auf kindliches Verhalten reagieren, ist das ja erstmal was wir gar nicht klein halten sollten, sondern hey, okay, ich bin gerade verärgert und der Ärger gehört mir und irgendwas stimmt hier gerade nicht, irgendeine Grenze wird hier gerade erreicht. Okay. Das darf sein, das ist in Ordnung. Und solange, glaube ich, wir da nicht uns diese Erlaubnis geben, dass wir uns genauso wichtig nehmen und unsere Grenzen auch aussprechen und sagen, ja, ich glaube, dann kommen wir auch persönlich gar nicht weiter.
Ja, das klingt vollkommen logisch. Logisch klingt auch einer deiner Leitsätze, nämlich Konflikte bedeuten Fortschritt. So, da saß ich als allererstes mal da und habe gesagt, so, nein, eigentlich möchte ich überhaupt gar keine Konflikte haben. Kannst du das mal erklären? Also ich bin ja damit aufgewachsen, dass Konflikte irgendwie was Schlechtes sind und wir die unbedingt immer vermeiden wollen und sollten. Und das erlebe ich auch ganz häufig in meinem Umfeld. Aber warum sind die dann deiner Meinung nach wichtig für uns?
Ich gehe sogar noch eins weiter. Konflikte sind der Motor der Entwicklung. Und ich meine, wir reden hier genau über zwei große Sachen, Wut und Konflikte. Und das sind natürlich genau die beiden Sachen, die auch in meiner Kindheit, in meiner Biografie, in meiner Sozialisation gar keinen Raum hatten. Das heißt, das sind genau meine Lernfelder, wo ich wirklich da stand und gedacht habe, oh nee, ein Streit, Mist, okay, Mist, nee, das will ich nicht. Oh, jetzt ist alles kaputt. Ha, was mache ich denn
jetzt? Ja, ich glaube, das geht also ganz vielen so.
Ach, natürlich, ist ja auch, also das, ne, dieses, wir sollen angepasst sein und sei doch bitte lieb, also diese Bewertung von außen, die uns immer wieder zeigt, wenn du so bist, dann wirst du gemocht, hin zu dem Gedanken, du bist gut, wie du bist und ne, ich mag dich nicht, weil du etwas tust, sondern einfach nur, weil du bist. Ja, das, ich glaube, da kommen wir halt auf unsere Prägung und auf unsere Verhaltensmuster, die vielleicht da auch uns ein bisschen Aufschluss geben. Und wenn wir natürlich gelernt haben, dass Konflikte bedrohlich sind, dann vermeiden wir diese, das ist total klar. Und ich habe versucht, das wirklich für mich richtig bewusst aufzubrechen und zu sagen, okay, nee, das ist wirklich also ein ganz großes Entwicklungspotenzial und es hilft mir nicht und das habe ich auch viele Jahre selbst sehr, sehr großartig praktiziert, in Anführungsstrichen gerade auf Erwachsenenebene, weil mit Kindern Konflikte zu leben ist vielleicht sogar nochmal das eine. Häufig wird es ja dann nochmal anders, wenn wir es auf Erwachsenenebene leben wollen und nicht selten finden da auch so Schuldzuweisungen statt und so. Und Schuldzuweisung, Vorwürfe, ja, die können wir uns auch wieder übersetzen, weil wir sagen ja etwas über uns in diesem Moment aus. Also so diese Vorwurfübersetzer, wie wir es manchmal so finden, und zu gucken, was will ich eigentlich gerade sagen? Und ja, wie kann es gelingen? Also ich denke immer so, ja, manchmal fühlt man sich dann wie in so einer Sackgasse und gleichzeitig wollen wir da raus. Also es ist erstmal so eine Entscheidung für, okay, in einem Konflikt passiert ganz, ganz viel oder hat ganz, ganz viel Potenzial. Und wir wissen, wenn wir Konflikte nicht angehen, wenn wir Meinungsverschiedenheiten, Unstimmigkeiten nicht ansprechen, wird es ja nicht besser. Mhm. Also eher hinzugucken, was will dieser Konflikt oder diese Situation mir sagen? Was sagt das über mich aus? Und bin ich bereit, mich da auch ein Stück weit zu öffnen und mich zu zeigen? Ne? Auch verletzlich zu zeigen, auch zu sagen, oh Mann, ich fühle mich gerade so und so und ich bleibe bei mir und ich sage dir, was ich eigentlich gerade bräuchte. Also ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt, um nicht in diesen Kampf zu gehen und in diesen Gegenangriff, sondern wirklich da erstmal ein Stück weit bei uns wieder einzukehren und zu gucken, was stört mich denn gerade und warum und kann ich es zeigen und wie kann ich es zeigen? Und ja, ich meine ja, wenn wir in Konflikte geraten, dass wir uns da manchmal selbst in dem Moment nicht bewusst sind, welche Strategien wir überhaupt anwenden und mit der Strategie, welches Bedürfnis wir vielleicht dann auch schützen. Also jemanden von uns zu schieben, weil es leichter ist, als zu sagen, weißt du was, ich bräuchte dich gerade ganz dringend, ne, ist manchmal leichter. Da kommen wir dann auch wieder zu unseren Prägungen zurück. Und ja, ich sage dann auch immer gerne noch, Konflikte können Reibung erzeugen und das ist erstmal ungemütlich, aber letztlich entsteht durch Reibung auch Wärme, wenn wir bereit sind, dahin zu gucken, wenn wir bereit sind, da Schritt für Schritt auch reinzugehen. Und wir haben tatsächlich auch, das ist ein neues, also nächstes Projekt, ein Konflikthaus entwickelt, Herrn Sasse spannend. Und ich, um da wirklich auch ja mit einem ganz einfachen Modell und Tool reinzugehen und zu gucken, wo stehst du, wo stehe ich? Weil wenn wir in verschiedenen Zimmern stehen, in einem Konflikt, dann macht das gar keinen Sinn. Dann schreien wir uns wirklich nur über die Wände zu und vergessen vielleicht einfach am Anfang, brauchen wir diese Verbindung und diese Beziehung. Bist du bereit dazu? Kannst du das? Ich will das auch. Komm. Wir gucken mal. Wenn wir uns da nicht berühren, dann knallen wir uns nur Vorwürfe hin und her. Und das bringt uns nicht weiter.
Ja, cool, spannend. Also da müsst ihr unbedingt nochmal zu uns in den Podcast kommen, wenn ihr damit fertig seid und darüber
sprechen. Ja,
ich glaube, das hilft ganz, ganz vielen Eltern weiter. Also es ist ja so, dass viele Eltern versuchen, Konflikte irgendwie mit Strafen zu lösen. Und du als Pädagogin hast ja auch das Buch Augenhöhe statt Strafen geschrieben und ja, dir ist ganz klar, dass Strafen nicht funktionieren. Und ich muss sagen, dass das für uns auch erstaunlich gut klappt. Also ich habe auch gesagt, ich möchte nicht strafen. Und ja, natürlich habe ich auch ab und zu mal den Impuls, wütend zu sagen, wow, schalt jetzt das WLAN ab. Das ist irgendwie das Einzige, was noch funktioniert im Alter meiner Kinder. Aber mir ist natürlich vollkommen klar, dass das sinnlos ist, ne? Also Druck erzeugt Gegendruck und Strafen sind einfach alles andere als bedürfnisorientiert oder achtsam. Ich kenne jetzt aber ganz viele Eltern, die können sich überhaupt nicht vorstellen, Kinder ohne Strafen zu begleiten. Die fragen dann nämlich immer, was mache ich denn, wenn mein Kind nicht das tut, was ich gerne möchte? Was antwortest du denen denn dann?
Also wenn wir wieder zu diesem Adultismus-Gedanken zurückkommen, wäre meine Antwort darauf, was mache ich denn, wenn mein Partner oder meine Kollegin nicht das tut, was ich möchte? Und das eröffnet WLAN ja aus. Schon wieder, ja, eben, mache ich das? Würde ich ja. das tun? Ne? Das ist so interessant nee, natürlich zu nicht, denken. Genau. Und das ist natürlich echt eine krasse Entscheidung. Und ich glaube, da kommen wir auch wieder auf den Anfang des Gespräches zurück, dass das erstmal so neue Wege sind. Wir wissen nicht, wie macht das jemand? Also wir kommen das so selten beobachten dürfen, was mache ich denn da? Mhm. Und ich glaube auch dieses, was mache ich denn da, einfach erstmal kurz stehen zu lassen und zu merken, ich bin da gerade echt unsicher und jetzt bräuchte ich Orientierung. Das ist ja cool. Also ich weiß da gerade gar nicht weiter und vielleicht tue ich jetzt was, was ich aus meiner Kindheit kenne, das will ich gar nicht. Okay, also der Weg ist es schon mal nicht. Der ist irgendwie ein bisschen sumpfig und ungemütlich. Ich will also einen anderen. Ja, wenn mein Kind nicht tut, was ich will, also ich sag's mal so, ich habe ja auch verschiedene Altersstufen bei mir zu Hause, dann ist es unterschiedlich von meiner Verfassung. Entweder ich kann das tatsächlich feiern, wenn ich bei mir bin, wenn ich gerade entspannt bin und da kommen wir auch wieder zum Stress, dass das einfach eine große, große Rolle spielt. Ne? Dann kann ich sagen, ach wie schön, es zeigt, was es will, es achtet die Grenzen, also ich habe die Bedeutung der Grenzen bewusst. Mhm. Ah, okay, die fehlen mir. Also dann kann ich das wirklich reflektieren und das ist ja so großartig, weil dann können wir es auch einfach erstmal einen Moment lassen. Und einer meiner weiteren Lieblingszitate oder Sprüche ist, zwischen Reiz und Reaktion liegt die Freiheit. Also es ist was, was mich stört. Das Kind tut nicht, was ich will. Ha. Und ich muss jetzt gerade gar nicht, meistens, also wenn keine Gefahr in Verzug ist, ja gar nicht sofort reagieren, sondern ich kann auch mal kurz durchatmen und innehalten und erstmal merken, ich weiß gerade gar nicht, was ich eigentlich tun möchte. Und mein ärgster Impuls ist vielleicht so ein Gegenangriff, und so ein Gegenärger. Ah, den will ich ja nicht. Also kann ich da vielleicht schon mal kurz stoppen und beobachten und kurz mal innehalten. Und der bringt mich vielleicht dann zur Entspannung und hilft mir dann wieder so andere Sätze oder vielleicht andere Leitsätze, die ihr persönlich für euch gerne in eurem Leben ne, etablieren wollt, ja, verstärken wollt. Ah, das Kind kämpft gerade für sich, nicht gegen mich. Okay, also es sagt gerade nein, weil es sich schützen möchte. Ah, dann gucke ich nochmal hin. Und ich sage mal, das passiert im entspannten Zustand. Ne? Dann kann ich das wirklich zelebrieren und stolz darauf sein, dass mein Kind sich anders verhält, als ich es vermutlich damals gedurft hätte. Und auch dieser Schmerz spielt natürlich eine Rolle. Ich durfte das gar nicht. Ich durfte vielleicht gar nicht Nein sagen. Und mein Kind soll das jetzt dürfen. Auch das ist was ganz Altes, was da manchmal aktiviert wird. Das so vielleicht auch so eine kleine Traurigkeit. Und gleichzeitig auch zu wissen, dass im Stress und Zeitdruck es richtig nerven kann. Also wirklich auch richtig anstrengend sein kann. Und ich dann vielleicht schneller eben auch in diesen Gegenärger komme. Und das total zu vermeiden, geht natürlich gar nicht. Aber zu merken, okay, da ist es mir gut geglückt. Juhu, super, da konnte ich mal innehalten. Jetzt haben wir die Zeit. Und jetzt glückt es mir gerade nicht so doll. Und ich merke so einen Gegenärger, dass das auch normal ist und total verständlich und wirklich ein Weg der Entwicklung ist. Und das zu bemerken einfach schon mal ganz, ganz, fundamental ist. Und ein Satz, den ich auch noch liebe, ist, du darfst Nein sagen und ich darf mich ärgern. Ich kann das richtig blöd finden. Ne? Also dann merke ich ja auch meine Autonomie, die da also wirklich, die erkämpft dann in mir, wenn ich so ein Kind tut nicht, was ich will. Und gleichzeitig darf ich auch Nein sagen und das Kind darf frustriert sein. Und da kommen wir dann wieder auf die Führung. Ne? Wenn es Situationen gibt, wo ich jetzt aber wirklich klar sage, hey, wir haben jetzt echt lange gespielt und wir hatten eine andere Vereinbarung. Und es ärgert mich jetzt, dass du nach wie vor, ich habe auch ein älteres Kind zu Hause, weiterspielst. Und ich komme jetzt auf sowas wie mit dem WLAN, dann kann ich ja sowas auch aussprechen und sagen, ich habe jetzt gar keine Ahnung mehr, was ich machen soll. Aber echt, ich bin kurz davor, das WLAN auszuschalten. Aber das will ich eigentlich nicht, weil ich will, dass wir anders miteinander sind. Was können wir denn jetzt tun? Ja. Ne? Also da uns auch den Altersstufen entsprechend anzupassen und zu gucken, wie können wir die damit einbeziehen und auch unsere Gedanken aussprechen und auch vielleicht unsere Orientierungslosigkeit selbst wahrnehmen, Und dann aber auch sagen, ich bin jetzt echt verärgert. Ich fühle mich jetzt so und so und ich brauche das und das, ne? Und das Kind da mitnehmen.
Das war für mich so eine ganz, ganz fundamentale Erkenntnis, dass ich mir gesagt habe, du musst nicht immer eine Lösung haben. Du kannst und du darfst sagen, ich weiß jetzt nicht weiter.
Ja.
Das hat mich als Elternteil wirklich enorm entlastet.
Ja. Ja, weil unsere Eltern vermutlich immer noch weiter wussten, weil sie waren dann einfach die, die die Macht ausgespielt haben. Und das wollen wir ja nicht mehr. Das heißt, wir sind unserer Macht bewusst, aber wir wollen sie nicht mehr missbrauchen.
Genau.
Und im besten Falle wollen wir sie gebrauchen, wenn es nötig ist, aber eigentlich ja an den Diskurs gehen. Und ich meine, das kennst du wahrscheinlich auch. Wir sagen nein, das Kind macht es vielleicht trotzdem und will dann aber ja doch in die Kooperation und will es doch eigentlich gar nicht und auf einmal...
Ja.
Tut es dann doch eigentlich das, was wir erwartet haben. Also da auch manchmal innezuhalten und Raum zu geben und zu beobachten. Ne? Mal
absolut,
zu gucken,
das
was
sind manchmal
passiert
zwei
denn.
Minuten. Ja,
ja, ja. Ne? Aber dann kommen wieder die Sätze, aber du musst doch, du kannst es doch nicht gefallen lassen, wenn du denn und ne. Die dürfen wir uns anhören. Die dürfen wir mal kurz wirken lassen und sagen, wer spricht denn da zu mir? Aber warum kann ich das denn nicht? Ja. Ach komm, ich warte mal kurz. Ja, und dann auf einmal öffnen sich andere Türen und wir können uns wirklich auf die Schulter klopfen und sagen, hey, guck mal, cool, das hat doch jetzt so und so geklappt, aber das braucht viel Vertrauen und es braucht auch Geduld und Zeit und vielleicht auch viele Gespräche mit Menschen, die den Weg schon gegangen sind und zu merken, hab Vertrauen, das wird, wir verändern damit ein Stück weit die Welt der heutigen Gesellschaft.
Genau. Und wenn wir über Strafen sprechen, dann ist es mir persönlich auch immer ganz, ganz wichtig, so ein bisschen dafür zu sensibilisieren, welche Verhaltensweisen sind denn tatsächlich entwürdigend? Also natürlich Fernsehentzug, WLAN abschalten, wissen wir, das ist klar eine Strafe. Aber es gibt ja auch noch andere Dinge, die ja unsere Kinder herabsetzen. Hast du da so ein paar Beispiele, um die Wahrnehmung dafür ein bisschen zu schärfen?
Ja, ich denke, da bewegen wir uns ganz viele halt in der Sprachgewalt, ne, der wir uns manchmal gar nicht bewusst sind, weil die einfach, ich sag ja, ne, die Sätze, die wir auch in uns hören, die Sprachgewalt, die wir uns selbst wahrscheinlich auch tagtäglich selbst uns damit schädigen, weil die Sätze uns wehtun. Das sind halt, ne, so wie, ach Mensch, ich höre dir nicht mehr zu, weil du redest gerade zu viel. Keine Ahnung. Also so eine Form von ignorieren. Oh nee, das ist mir jetzt gerade, gerade im Kita-Kontext hören wir das noch häufiger, ne? Sowas wie, warte, bis du dran bist. Wenn Erwachsene reden, dann, ne? Dann hast du leise zu sein. Also sowas Entwürdigendes, was ja wieder auf diesen Adultismus-Gedanken zurückkommt. Aber auch, was total wehtun kann, was so banal ist, wenn wir vergleichen, auch gerade unter Geschwisterkindern, was so diese Konkurrenz ja entfachen kann. Also zum Beispiel, ach Mensch, schau mal, wie toll dein Bruder das macht. Das konntest du damals noch nicht. Oder manchmal muss es noch nicht mal das Vergleichen sein, sondern wir heben jemanden durch eine Bewertung sehr hervor und jemand anderes hört zu und spürt dadurch einen Schmerz und denkt, oh, ich wurde gerade nicht gesehen. Das können schon so eine ganz, ganz kleinen Dinge sein, die uns, wie gesagt, allen am Tag wahrscheinlich passieren und sich da also bewusster zu werden, was bewirke ich oder wie wirkt das, was ich tue und das, was ich sage. Und wenn ich mir da unsicher bin, auch nochmal zurückzufragen, oh, wie kam das denn jetzt bei dir an? Oder ne, jetzt reagiert ein Kind wütend, dahin zu schauen, oh, wodurch ist denn die Wut gerade entstanden? Habe ich vielleicht gerade was gesagt, was das Gegenüber verletzt hat? Ne? Da dann auch mal hinzugehen und danach zu fragen. Ja, oder auch so Trostverweigerung. Das ist vielleicht auch so was wir irgendwie gar nicht böse meinen, zu sagen, ach Mensch, komm, ist nicht so schlimm, ist doch nur ein Mini-Kratzer oder hat nicht wehgetan, komm, steh schnell wieder auf. Das kann große Wirkung haben, weil Kinder natürlich dann auch ihr Selbstbild wieder an unseren Worten ausrichten und denken, ah, okay, ich fühle was, ist aber gar nicht so schlimm. Naja, gut, dann drücke ich es mal schnell weg und dann kommen wir wieder zu unserer ersten Frage. Warum drücken wir vielleicht unsere Gefühle manchmal weg? Weil sie nicht den Raum haben durften.
Ja. Nun hat ja wahrscheinlich jedes Elternteil schon die Erfahrung gemacht, dass es einfach mal völlig überreagiert hat. Ne? Also irgendwann sind einfach Nerven oder Geduld zu Ende und dann werden wir laut oder wir sagen, wie du es eben schon gesagt hast, Dinge, die uns hinterher leid tun. Und du sagst, da ist es ganz wichtig, dass wir mit unseren Kindern darüber sprechen. Auch wenn das natürlich für die meisten von uns unangenehm ist. Warum sollten wir das tun?
Weil wir durch solche Brüche, die ja entstehen, wir machen jeden Tag Fehler. Also jeden Tag, und das ist auch völlig in Ordnung so. Und das ist gut so. Also das ist normal. Das ist gut, weil es einfach normal ist, weil wir Menschen sind. Und wir können das dabei belassen oder wir können versuchen, unsere Brüche wieder zu reparieren, um wieder in diese Beziehung zu kommen und wieder ins Miteinander zu kommen. Und was zeigen wir unseren Kindern dadurch? Wir zeigen den Kindern, wir zeigen uns. Wir sind auch verletzliche Menschen. Wir sind Menschen mit Gefühlen, mit Bedürfnissen. Wie oft haben wir das Wort Bedürfnisse heute gesagt? Aber ja, wir sind Menschen mit ganz vielen Facetten. Und Kinder brauchen nicht die perfekten Eltern, weil die Perfektion, die behindert eher. Es würde ja bei den Kindern wieder auslösen, ich soll auch perfekt sein. Also wenn wir uns so bemühen um die perfekte Elternschaft und dieses, ich will alles richtig machen, dann wünschen wir uns wahrscheinlich insgeheim auch Kinder, die alles richtig machen, statt zu sagen, ui, das war gerade anders, als ich es wollte. Das wollte ich so nicht. Ich drehe nochmal die Zeit zurück oder ich, sinnbildlich, oder ich sage nochmal ganz klar, oh Mann, ich habe mich gerade anders verhalten. Oh, ich habe das WLAN ausgemacht. Ich habe das WLAN schon mehr als einmal ausgemacht und kann dann aber wieder in den Kontakt gehen und sagen, boah, weißt du, was gerade passiert ist? Ich wusste gerade nicht weiter. Mist. Hey, was können wir denn jetzt machen? Das wollte ich so gar nicht. Also uns verletzlich zu zeigen, hilft natürlich auch den Kindern, sich verletzlich zeigen zu dürfen. Zeigt uns, eine Fehlerkultur wird gelebt, ist total normal. Sie kommen dann vermutlich auch zu uns und sagen was ihnen widerfahren ist und trauen sich zu zeigen. Also sie lernen wieder am Vorbild. Das ist natürlich großartig. Und das übertragen sie später auf ihre Peers, auf ihre Freundschaften. Und vielleicht auch manchmal das gar nicht so dramatisch zu sehen. Ich hatte neulich auch ein Gespräch mit Maria Arz von der Mate Meo, eine Beobachtungsmethode. Und sie sagte häufiger immer dieses Ups, also auch öfter mal so ein Ups mit in den Alltag zu räumen. Nicht immer dieses große Wort des Fehlers, sondern uns passiert was und ich sage, ups, was machen wir denn jetzt? Ich glaube, dieses Miteinander bringt uns einfach nochmal in mehr Verbindung und lässt vielleicht auch ein Stück weit den Druck ab von dem, dass wir ja dann sehen, oh mein Gott, was habe ich jetzt wieder gemacht und das wollte ich doch so nicht. Und in den Büchern schreiben die das doch so und so hinzu. Ja, es passiert uns allen, lasst uns da hingucken und lasst uns auch jemanden an der Seite haben, mit dem wir darüber reden können, der uns eher aufbaut und das gibt es ja in der Regel fast immer, nur wir sind so kritisch mit uns, statt uns dann noch eins hinten drauf. Das passiert ja meistens nicht. Also seien wir uns doch unsere beste Freundin, unser bester Freund und reden uns auch so zu und sagen, ja, es war gerade anstrengend, du warst gerade gestresst, aber hey, komm, es geht weiter.
Genau. Ich würde zum Schluss gerne noch über ein paar praktische Tools für den Alltag mit dir sprechen. Die können uns ja helfen, eine liebevolle und zugewandte Haltung einzunehmen. Und in deinem Buch hast du jede Menge davon gesammelt. Welches war denn für dich persönlich das Wichtigste?
Ja, da sind tatsächlich einige drin. Ich habe es versucht, nochmal so ganz leicht aufzuschlüsseln, die ich auch, also so Tools, die ich auch gerne in Seminaren mitgebe. Und wenn du mich jetzt so nach dem Wichtigsten fragst, das ist, glaube ich, auch eins, was wir alle irgendwie schon mal gehört haben und kennen, so das Bild der Eisberg-Methode oder des Eisbergs. Denn wenn wir auf etwas reagieren, dann sehr häufig erstmal auf der Verhaltensebene, also auf dieser Eisbergspitze, dass uns etwas auffällt, dass wir etwas wahrnehmen und wir reagieren. Und diese Erinnerung, also wenn ich dieses Bild vor Augen habe, dann erinnert es mich immer daran, tiefer zu tauchen, tiefer zu gucken und zu sagen, okay, das ist das, was ich gerade wahrnehme. Ja, aber es ist viel wichtiger, dass wir das Unsichtbare sichtbar werden lassen und etwas tiefer gucken und uns fragen, was fühlst du? Was fühle ich? Was brauchst du? Was brauche ich? Und dann zu gucken, okay, und was machen wir jetzt? Das bringt uns weg von diesem eigentlich vermeintlichen, ja, das Kind spielt jetzt länger am Handy, als wir vereinbart haben oder das Kind, ne? Also das holt uns davon weg und wir entkommen diesem Gegenangriff. Aber es gibt auch noch andere wie, die rosa Brille, die liebe ich sehr. Also sich daran zu erinnern, dass wir gerade in unserer schnelllebigen Welt häufig das sehen, was uns stört, was uns nervt, weil wir so ein kritisches Gehirn haben, hinzu, ich versuche jetzt mal bewusst zu gucken, was gelingt denn gerade gut, wo steht das Kind, wo stehe ich? Ja, ich könnte jetzt noch so weitermachen, also da gibt es echt noch so ein paar wie das Ja-Mantra. genau, so die Frage.
Ja, ja. Aber das kann man ja alles in deinem Buch nachlesen.
Ja, das kann man.
Würde ich vorschlagen, also wer da noch ein paar Tipps für den Alltag haben möchte, genau, der kann das nachlesen. Wir verlinken euch das Buch natürlich auch wieder in unseren Shownotes. Ich sage nochmal, wie es heißt. Ich sehe, was du brauchst von Katrin Hohmann, ist erschienen im Herder Verlag. Und wir verlosen parallel zu unserem Podcast auch gern ein Exemplar bei Instagram. Also schau mal vorbei und wenn du da nicht unterwegs bist, kannst du uns natürlich auch parallel gern eine E-Mail mit dem Betreff Katrin an wunschkindblog@gmail.com schreiben. Und wir wünschen euch ganz, ganz viel Glück. Und wenn ihr noch mehr von Katrin hören wollt, dann hört auch gerne nochmal in die Folge 65 rein. Die ist schon etwas älter, denn darin haben wir mit dir über die Begleitung von wütenden Kindern gesprochen. Und das war auch ein ganz, ganz tolles Gespräch. Auch diese Folge verlinken wir natürlich für euch. Und bei uns im Blog stellen wir euch auch nochmal ganz, ganz kurz die ganzen Bücher, die Katrin bisher geschrieben hat, vor. Die sind wirklich alle ganz, ganz toll. Deswegen schaut unbedingt mal vorbei. Ja, Katrin. Dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für dieses wirklich tolle Gespräch.
Ich danke fürs Einladen, fürs Hören. Also das ist ja immer was und möchte einfach sagen, durchatmen und manchmal die Sache ein bisschen mit Humor nehmen und ein bisschen leichter. Das wäre so mein Wunsch zum Abschluss.
Das ist eine total tolle Idee. Vielen, vielen Dank. Es war mir eine große Freude.
Mir auch.
Ja. Damit sind wir schon am Ende unserer heutigen Folge. Wir hören uns, wenn ihr mögt, demnächst wieder. Ich glaube, nächste Woche ist es schon wieder soweit. Und bis dahin bleibt bitte gesund und munter. Und für heute sagen wir erst einmal tschüss.
Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.